So, ich habe heute was auf dem Flipchart mitgebracht. Lasso war so gut und hat das für den Lobpreis weggestellt, damit ihr den Text seht. Aber das ist nicht das, was ich euch mitgebracht habe, sondern das ist vom letzten Mal. Jutta, um was geht es denn heute? Was ist denn die erste Folie? Wo gehöre ich hin? In das Haus des Herrn. Einige von euch kennen vielleicht dieses Bild, nämlich das ist aus der Allianz Gebetswoche der letzte Abend hier im Gospelhaus und dieses Thema Gemeinde, Gemeinschaft ist auch heute noch das Thema. Und dazu habe ich euch einen Vers aus Epheser 11 bis 16 mitgebracht, den lesen wir erst später. Kannst du ihn bitte ausblenden? Danke. Aber ich möchte erstmal mit euch klären oder einfach mal besprechen, was eigentlich Gemeinde ist. Das ist Gemeinde. Der Lasso sieht, dass ich Probleme hier habe mit dem Flipchart, weil es zu weit oder zu nah ist und er kommt und hilft mir. Ist das nicht toll? Aber wenn ich im Umfeld von mir, von Gemeinde rede, mit Arbeitskollegen oder wem auch immer, sage ich, ich gehe in die Gemeinde am Samstag. Da gucken sie mich doof an und fragen, kannst du irgendwelche Dokumente einreichen am Samstag? In welche Gemeinde gehst du denn? In die Dorfgemeinde oder Stadtgemeinde? Dokument A38 zum Hin- und Herlaufen? Oder wie sieht das denn aus? Aber Gemeinde, von der ich spreche, ist die Gemeinde Jesu Christi. Die Kirche, die Braut Jesu, wie auch immer du es nennen möchtest. Und wenn wir aber uns mal mit den Autoren oder beziehungsweise mit dem Neuen Testament beschäftigen, brauchen die Autoren dort den Begriff Gemeinde auf Griechisch Ekklesia. Und für was brauchen sie denn? Damit es nicht so lange geht, habe ich schon mal ein bisschen vorgemalt. Das heißt, Gemeinde ist gleich Griechisch, ich glaube mit 2K, ja, Ekklesia. Das wird sehr oft in der Bibel verwendet für das Wort Gemeinde. Und das beschreibt aber in erster Linie die Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben. Somit hat Gemeinde den Ursprung in Jesus selbst. Also nicht in irgendeiner Dorfgemeinde oder was auch immer, sondern in Jesus. Aber der Begriff Gemeinde, der hat mehrere Nuancen. Es wird teilweise in der Bibel von kleinen Hausgemeinden gesprochen, von Menschen, die sich versammeln. Das könnt ihr zum Beispiel im Römerbrief nachlesen. Ich glaube, Römer 16 war das, genau, 16 Vers 5. Dort wird von Menschen gesprochen, die sich versammeln, von kleineren Hausgemeinden. Und in der Apostelgeschichte zum Beispiel wird auch von der ganzen Gegend, ich habe hier mal die Gegend Darmstadt-Dieburg mal ausgewählt, davon wird auch der Begriff Gemeinde benutzt. Ich kürze das mal ab, Apostelgeschichte 9,31, da könnt ihr das nachsehen. Und selbst die Gemeinschaft aller Christen auf der ganzen Welt wird auch als Gemeinde bezeichnet. Somit hat das Wort Gemeinde im griechischen Ekklesia diese vielen Nuancen. Und das könnt ihr zum Beispiel im Epheserbrief nachlesen, 5,25 oder im 1. Korinther 12, 28. Somit ist Gemeinde nicht nur diese vier Wände. Gemeinde ist da, wo sich Menschen im Namen Jesu versammeln. Hier, wie wir heute ein toller Hauskreis sind, um die Qualität geht's, wie auch der ganze Bereich, wo vielleicht eher morgen früh sich die Christen versammeln oder wo heute auch in den verschiedensten Orten auf der Welt sich Christen versammeln, als eine Gemeinde. Und eigentlich habe ich auf meiner Agenda hier stehen, den Begriff Jesus zu erklären, weil Jesus der Ursprung der Gemeinde ist. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, wer Jesus ist, oder? Anscheinend nicht, also ich predige zu mir selber. Max, weißt du, wer Jesus ist? Ja, ich weiß, wer Jesus ist. Wisst ihr, wer Jesus ist? Amen. Und da ist die Frage, was ist Gemeinde für dich? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was ist Gemeinde für dich vielleicht in einem Satz, Johanna? Das ist jetzt nicht abgesprochen. Ich hoffe, die Schweißperlen purzeln nicht. Aber wie es so schön ist in einer Ehe, der Thomas kann dir da bestimmt aushelfen. Amen. Lasso, was ist für dich Gemeinde? So sehe ich das auch. Ralf, Was ist Gemeinde für dich in einem Satz? Sammy, Gemeinde. Wisst ihr, ihr habt jetzt alle diesen Gemeinschaftsaspekt genannt. Menschen, die zusammenkommen. Und wir kommen hier zusammen, weil wir an Jesus Christus glauben. Also könnte man aber auch denken, Amen, weil Gemeinde in Jesus gegründet ist und Jesus liebt dich. Und genau das ist vielleicht ein Gedanke, den wir aufgreifen sollen. Könnte man sagen, Gemeinde ist dasselbe wie ein Verein? Hat das irgendwie zusammen irgendwas zu tun? Menschen, die sich zu einem Thema oder einer Interesse versammeln, zum Beispiel ein Fußballverein, das Blasorchester oder manche von euch stricken gerne so einen Strickverein, weiß ich nicht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt die tollsten Vereine hier in Deutschland. Auf Platz Nummer 1 ist der Verein gegen betrügerisches Einschenken. Auf Platz 2 sind Freunde der Zahl Pi und auf der Platz 3 sind Verein der langen Menschen. Also wenn man dieses Thema Verein verfolgt, kommt man ganz schnell zu einem Zeitungsartikel aus der Zeit, wo der Reporter schreibt, früher hat Verein viel stärker das Leben seiner Mitglieder geprägt. So seien viele Menschen in den 60er Jahren als Jugendliche Mitglied im Sportverein oder im Schützenverein geworden. Heute seien viele Vereine eher Instrumente. Ganz unterschiedliche Menschen schließen sich zusammen, Umweltschutz zum Beispiel, oder sie treten im Förderverein einer Schule bei. Die Gemeinschaft und das Ehrenamt geht zurück. Es entsteht eine Zweckgesellschaft. Wisst ihr, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ist Gemeinde ein Verein? Ist Gemeinde wirklich eine Zweckgesellschaft? Was denkt ihr? Nee, oder? Gemeinde ist was ganz viel Größeres und viel Wertvolles als irgend so ein Verein. Aber wir denken manchmal als Christen in einer christlichen Gemeinde, worum geht's denn? Geht es lediglich um ein paar Seelen in den Himmel zu bekommen? Ich denke, Gemeinde ist für viel mehr geschaffen, als sich nur darum zu kümmern, was nach dem Tod kommt, auch wenn es das eine wichtige Frage ist. Keine Gemeinde darf jedoch so sehr auf den Himmel oder auf irgendwelche geistigen Dinge fixiert sein, dass sie die Welt um sich herum nicht mehr zu gebrauchen ist. Und wisst ihr, wer das Evangelium lediglich nur als eine Eintrittskarte in den Himmel verengt, beraubt es dieser lebensverändernden Kraft. Denn das Evangelium ist mehr als einfach nur in den Himmel zu kommen. Wisst ihr, Jesus war immer bei den Menschen und hat individuell auf sie zugekommen. Er hat immer für Veränderungen gesorgt und hat gelehrt. Und als ich darüber gebetet habe, ist mir so ein Bild vor die Augen gekommen, dass Gemeinde nicht sowas ist, dass hier eine Tür ist, zum Beispiel die vom Gospelhaus oder irgendwo anders in einer Gemeinde, wo zum Beispiel ein Schild davor hängt. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Gebet, bitte nicht stören. Vielleicht hat das jemand schon mal gelesen, vielleicht hat jemand diesen Zettel schon mal geschrieben. Und vor dieser Tür sind Menschen, Menschen aus dieser Welt, die eigentlich Hilfe suchen, aber die Tür ist zu. Gebet, bitte nicht stören. Nicht klopfen, sonst sind wir in unseren geistigen Dingen direkt unterbrochen. Aber das ist nicht Jesus. Jesus hat gesagt, wer anklopft, dem werde ich aufgemacht. Jesus hat die Menschen gesehen, die um uns herum sind. Deswegen ist Gemeinde nicht etwas, um Menschen das Leben angenehmer zu machen. Es geht Gemeinde vielmehr darum, Gottes gute Botschaft in die Welt zu verkünden, sich von Gott verändern zu lassen. Gemeinde ist also nicht nur dazu da, ein wenig vielleicht nett untereinander zu sein, mal zusammen zu essen, den Kaffee zu trinken oder was auch immer. Es geht auch nicht um die Veränderung des Einzelnen. Es geht um nichts weniger als das Reich Gottes hier zu bauen, in Babenhausen, in der Umgebung, auf der ganzen Welt. Amen. Gott nimmt jeden Christen, dich, jeden hier, in seinen großen Plan hinein. Hier ist jeder gefragt. Jeder kann mitmachen. Und Christen sind auch dazu einfach aufgerufen, auch von Jesus, diese Welt positiv zu verändern. Jesus immer ähnlicher zu werden und anderen im Namen Jesu zu helfen. So werden sie zum Segen des anderen. Denn das ist eine überzeugende, frohe Botschaft. Auch Evangelium genannt. So, und dadurch haben wir eigentlich schon mal den ganzen Text im Vorfeld gelesen. Jutta, Epheser 4, 11, 16, das ist der Text, worum es hier geht. Und jetzt können wir diesen Text ganz anders wahrnehmen. Ich habe mal den Spieß umgedreht. Erst das Wort zum Text und jetzt der Text. Und zwar heißt es dort, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist, wächst und voller Liebe erfüllt ist. Und ich finde diesen letzten Vers so eindrucksvoll, so wertvoll einfach, denn hier steht, jeder ist Teil mit seiner besonderen Aufgabe. Was erfolgt aus dieser Aufgabe? Wachstum, Gesundheit, Wachsen in der Liebe. Und Jesus spricht zum Beispiel auch in einer anderen Stelle über den Körper, dass jedes Glied wichtig ist, dass jedes Glied eine Aufgabe hat. Und so möchte ich dir zusprechen, in der Gemeinde bist du wichtig. Du bist wichtig, Ralf, Sammy, jeder Einzelne von euch. Ihr seid wichtig, jeder von euch, sodass der Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und daran sieht man auch, wenn Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber dazu brauche ich doch keine Gemeinde. Und ich finde, das ist völliger Quatsch. Gemeinde ist ein Organismus, keine One-Man- oder One-Woman-Show. Und selbst in Prediger 4,12 sagt der Schreiber, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Und dieser Vers wird oft im Rahmen von Hochzeiten genommen. Aber ich finde dieses Bild, da muss man auf diese Nuancen achten. Denn der letzte Vers, da steht nicht, dass ein dreifaches Seil nicht reißen kann. Es steht hier, dass es kaum zerreißen kann. Das heißt auch, wenn du Teil einer Gemeinde bist, wird nicht alles gut sein in deinem Leben. Es ist auch nicht wichtig, dass alles gut ist in deinem Leben. Es ist wichtig, dass du Frucht bringst. Also keine Bananen oder Äpfel. Denn der Begriff Frucht, der die Bibel beschreibt, den möchte ich mit euch mal kurz durchgehen. Was heißt eigentlich Frucht? Und in der Bibel wird oft von, zum Beispiel im Galater 5, 12, die Frucht des Geistes beschrieben. Und diese Frucht, das ist das Wesen Christi im Leben der Menschen, die an ihn glauben, dass das wiedergespiegelt ist. Das ist die Frucht, du bringst Frucht. Und was ist die Frucht? Kennt jemand eines von diesen Eigenschaften? Liebe, super. Kennt noch jemand eine? Freude. Ich habe hier Geduld gehört. Sanftmut. Nee, Langmut ist, doch, hast recht, Geduld, / Langmut. Auch Enthaltsamkeit genannt. Noch vier Stück. Friede. Was war denn der Lasso, als er mir, das haben wir schon, Freude und Freundlichkeit wird es genannt. Bitte? Treue. So, und die letzte Eigenschaft der Frucht. Ist gar nicht so einfach. Das Gute, ich habe sie vor mir, hier vorne bei mir stehen. Gütigkeit, also Güte. Wisst ihr, das ist die Frucht des Geistes. Und Frucht bringen bedeutet, das Wesen Christi im Leben der Menschen, die an ihn glauben, dass das wiedergespiegelt wird, zum Beispiel durch diese Eigenschaften. Aber Frucht bringen kann auch ins Falsche hineininterpretiert werden. Man kann als Christ, Frucht ist nicht nur Predigen, Lehren oder auf verschiedene Arten von Diensten. Es ist möglich, sehr aktiv im christlichen Dienst zu sein, viel zu tun, viel in der Gemeinde zu haben, zu arbeiten oder was auch immer, aber trotzdem im Leben sehr wenig vom Wesen Christi an den Tag zu legen und daher nur wenig Frucht bringen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und da habe ich mir gedacht, wie war das denn eigentlich in der ersten Gemeinde? Und das lesen wir im Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, einer Gemeinschaft an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeit ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag führte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und schaut mal wieder auf den letzten Vers. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und sie waren bei den Leuten angesehen. Und wisst ihr, das spiegelt mir eigentlich die Gebote wider, was Jesus uns gegeben hat. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Sie lobten Gott und man kann nicht bei den Leuten angesehen sein, wenn man mit denen schlecht umgeht oder wenn die Leute einen überhaupt nicht kennen. Wenn die Tür zu ist, können die Leute auch nichts von dir wissen und du kannst auch nicht von ihnen angesehen sein. Und ich finde, heute ist das echt ein gutes Beispiel, denn es geht nicht darum, dass Menschen in die Gemeinde kommen, damit der Saal hier voll ist. Darum geht es nicht. Oder dass wir bessere Räumlichkeiten oder Annehmlichkeiten haben. Es geht hier um Menschen, die den Wert des Christseins erfassen und begriffen haben und diesen weitergeben. Hier geht es um Menschen, die mit erbauenden Worten sprechen, die nicht mit den Worten der Negativität über die Gemeinde zum Beispiel sprechen. Das ist nicht erbauend. Zum Beispiel könnte man heute auch sagen, Mann, wir sind nur, ich weiß nicht, gezählt 18, 20 Leute, ach, das ist doch alles doof hier oder was auch immer. Das sind keine erbauenden Worte und darauf kommt es nicht an. Dann hat man das Ziel verfehlt in seinem Herzen. Wo ist da die Liebe? Wir können auch zusammen zu zweit Freude haben. Haben wir Geduld, dass Menschen kommen? Sind wir sanftmütig miteinander? Vielleicht verletzen diese Worte einen anderen. Haben wir Frieden darüber, dass wir das glauben und so weiter. Und ich möchte dir ganz bewusst die Frage stellen, wie war das Gospelhaus früher für dich und wie ist es heute für dich? Und da habe ich von Davids Abschied so ein paar Bilder rausgekramt, sage ich mal, die zeigen, wie es früher mal war, wie es heute für dich. Und was ist der Unterschied dazu? Als ich diese Slider gesehen habe, da war ich richtig, oh cool, Evangelisation, was auch immer. Das ging aber jetzt schnell. Hat sich das Gospelhaus geändert oder hast du dich geändert? Frage das mal deinem Herzen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ist das, oder wenn ich dich frage, ist das Gospelhaus überhaupt deine Gemeinde und du das nicht beantworten kannst, dann sage ich zu dir, mach es doch zu deiner Gemeinde. Komm auf mich zu, komm auf Lasso zu oder irgendjemand anderen aus der Gemeindeleitung. Hör auf, von Gemeinde zu gehen. Du wirst keine finden, wo alles gut ist. Überall gibt's Vor- und Nachteile, selbst bei den Gemeinden, die 4000 Mitglieder haben, da streiten sie sich und zerbrechen oder was auch immer. Denn darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass du Frucht bringst. Da, wo Gott dich hingestellt hat. Sie manchmal, das kenne ich auch an mir, fehlt mir manchmal die Leidenschaft. Früher, als ich vor 7 Jahren ungefähr Christ geworden bin, danke Jutta, kannst Spaß machen. Da habe ich bis in die Nacht hinein mit Philosophen gesprochen, denen versucht, den Glauben irgendwie näher zu bringen, habe irgendwie gekämpft für Jesus und versucht, denen den Glauben über die Ohren zu ziehen, wo ich danach dachte, warum diskutierst du da so viel? Wo ich Bibeln verteilt habe, wo was auch immer. Und da frage ich mich, wo ist das hin? Da will ich dich fragen, hattest du sowas und wo ist das hin? Und genau das ist Leidenschaft. Wie entsteht es? Indem man anfängt, anderen etwas zu erzählen. Und ersetze das etwas mal einfach mit Jesus. Und wenn du Christ bist, hast du einen Weg mit Jesus bereits gegangen. Denn Jesus hat dein Leben verändert. Und das ist die erste Geschichte, die du erzählen kannst, ohne viel nachzudenken, ohne viel Sorgen zu haben. Aber wenn du Jesus eigentlich noch gar nicht kennengelernt hast, dann mach dich auf den Weg und lerne ihn kennen. Denn die Tür von Jesus ist niemals zu. Seine Tür ist offen. Wenn du an diese Tür anklopfst, ist sie offen. Eigentlich kann man an diese Tür gar nicht anklopfen, weil die ja schon offen ist, oder? Und da drin einfach jetzt mal nachzudenken, wer war Jesus früher, wer ist Jesus für dich heute? Sich daran zu erinnern, wie du eigentlich zum Glauben gekommen bist. Und ich finde, heute mit dem Abendmahl haben wir da auch ein mega gutes Fest, worauf wir uns freuen können, uns daran erinnern können, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Oder Lasse, magst du nach vorne kommen und mit uns das Abendmahl vorbereiten? Und so möchte ich dir einfach Mut machen, nicht in den Raum zu gucken und dich zu fragen, wo sind denn die ganzen Leute hin? Sondern sich selbst einfach mal zu reflektieren. Bring ich Frucht oder bin ich nur wie Martha, die nur rumräuselt? Zum Beispiel, wer die Geschichte kennt. Wer nicht, der kann gerne danach nochmal auf mich zukommen, die kann ich dir gerne erzählen. Denn es ist, wie der Lasso auch am Anfang gesagt hat, Qualität. Nicht Quantität, sondern Qualität. Qualität durch unseren Glauben, damit die Türen offen sind für die Menschen hier in Babenhausen, damit wir den Menschen diese frohe Botschaft zeigen können, damit wir uns erinnern können, was Jesus für uns getan hat. Amen.